Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Big Beautiful Bill, das hört sich neu an, das hört sich revolutionär an. Am Ende sprechen wir aber wahrscheinlich über Dollarentwertung, wir sprechen über negative Realzinsen, wir sprechen darüber, dass auch kreditfinanzierte Spekulation wieder belohnt wird. Und deswegen müssen wir darüber sprechen, wo die wahre Gefahr dieser Trump-Politik für den Anleger lauert. Legen wir los. So, die ersten 3, 4, 5 Minuten sind nicht ganz einfach für diejenigen zu ertragen, die sagen, ja, Eriksen, sprich gerne über Aktien, sprich über Gold, sprich über Kryptos, sprich über Geldanlage, aber bitte nicht über Politik. Ich weiß doch, wie anstrengend das für den einen oder anderen ist. Deswegen halte ich mich ja auch hier zurück. Und wenn ich über Politik spreche, dann manchmal im Nebensatz, aber mit dem Ziel, um zu verdeutlichen, worum es mir hier in der Geldanlage geht. Und wenn ich gleich zu Beginn, wir kommen dann noch zum Big Beautiful Act und was er für die Geldanlage bedeutet, beziehungsweise was Anleger hier zumindest teilweise übersehen und welche Gefahren daraus entstehen. Aber ich muss am Anfang einmal über Populismus sprechen. Und eigentlich sollte das klar sein, dass Populismus natürlich keine Erfindung der Rechten bzw. des rechten Lagers ist. Es gab zumindest in weiten Teilen der Welt immer auch schon mal linken Populismus. Momentan ist der rechte Populismus etwas stärker. So oder so immer eine Schwierigkeit und immer auch schwierig in der Geldanlage gewesen, weil Populismus natürlich gerade bei denjenigen, die sich nicht so eingehend mit Politik, Gesellschaft und anderen Themen beschäftigen, und das kann ich durchaus nachvollziehen, weil es nicht immer Spaß macht, dann sagen, ja, bei den Schlagzeilen, ich muss meine Geldanlage anpassen. Also die Zeiten, das ist jetzt aber mal was ganz anderes hier, ein ganz anderer Ton. Das Gefühl, seien wir mal ganz ehrlich, das entsteht bei ganz, ganz vielen. Ne? So, aber nur Klarstellung, damit hier nicht gleich alle aussteigen und denken, es würde jetzt hier um Trump-Bashing gehen. An der Stelle sei nun mal gesagt, ich bin kein Nachrichtenkanal. Da steht mein Name oben drüber. Und wenn ich sage, das ist für mich, ach, jetzt möchte ich es nicht sagen, weil wenn ich so explizit sage, ich möchte ja auch irgendwann nochmal wieder in die USA einreisen können. Nicht, dass das hier irgendwie von der NSA-KI mitgelesen wird. Also meine politische Haltung gegenüber der Person und auch ein Großteil seiner Politik dürfte bekannt sein. Aber genau das ist heute nicht der Inhalt dieser Podcast-Folge, sondern es ist viel weniger schlimm. Ich muss aber dennoch zu Beginn kurz über die Merkmale des Populismus sprechen, um dann verdeutlichen zu können, wo hier die ganz große Gefahrenlage zu finden ist. Populisten berufen sich fast immer auf den Willen des Volkes. Also den wahren Willen des Volkes natürlich. In einer Demokratie kennen wir ja den Willen des Volkes in Form der Mehrheitsverhältnisse. Das ist mal eindeutiger, mal weniger eindeutig. Sie kennen den Willen des Volkes, sie vertreten natürlich das Volk. Oft erkennen sie den Pluralismus und die Vielfalt der Meinung innerhalb der Gesellschaft nicht so sehr an, dass alle anderen sind nämlich in der Regel Menschen, die verblendet sind von den Staatsmedien, von den Mainstream-Medien. Und wenn ihr sagt, oh, das habe ich irgendwo schon mal gehört, richtig, ganz klassischer Fall von Populismus. Populisten grenzen sich in der Regel scharf von, und dabei ist es egal, woher die kommen, von den politischen und gesellschaftlichen Eliten ab. Die Eliten sind abgehoben, die Eliten arbeiten immer gegen das Volk, sind also eben nicht volksnah. Die Populisten sind dann, wenn sie etwas zu sagen haben, oft am weitesten entfernt vom Volk. Aber es geht ja erstmal darum, sich dagegen zu positionieren. Das Hauptmerkmal des Populismus ist, einfache Lösungen für komplexe Probleme zu bieten. Diese Probleme sind oft emotionaler Natur und dementsprechend sind es auch die Lösungen. Rationale Argumentation wird ja erst dann notwendig, wenn du eine eigene Regierungsverantwortung hast. Populisten spalten die Gesellschaft sehr oft in ein Wir und in ein Die, wobei das Wir dann stets als positiv wahrgenommen wird und das Die ist das Negative. Populistische Bewegungen sind, und das haben wir erlebt, das erleben aber auch andere, damit sie wirklich funktionieren, oft angewiesen auf starke Führungspersönlichkeiten. Das Wort charismatisch klingt mir ein bisschen zu positiv, aber ja, auch charismatische Führungspersönlichkeiten. Und vielleicht sollte man an der einen oder anderen Stelle ganz froh sein, dass nicht jede populistische Bewegung eine solche charismatische Führungsperson hat. Sonst wäre vielleicht auch hierzulande das, na, sagen wir es mal neutral, wären die Mehrheitsverhältnisse sogar schon ganz andere. Populismus ist aber in der Regel eben keine eigenständige Ideologie, sondern sie bedient sich verschiedener ideologischer Konzepte. Und, das ist auch ganz wichtig, Populismus passt diese Konzepte dem Volkswillen einfach an. Populisten stehen fast immer im Gegensatz zu etablierten politischen Institutionen und Parteien und lehnen Kompromisse und Zusammenhalt ab. Warum? Weil das Volk drastische Lösungen will und keine Zusammenarbeit. Man muss sich von den anderen, und die anderen sind in dem Fall relativ beliebig, abgrenzen. Abgrenzen, indem man sagt, die sind uns fremd. Die sind feindlich. Man nimmt dann auch gerne Gruppen, die für bestimmte Bewegungen stehen. Und wenn die jetzt sagen, ja, das wissen wir ja alles, und dann natürlich nochmal die Feststellung kommen soll, ja, das gibt's auch von links, das gibt es zweifellos auch von links, dann möchte ich jetzt nochmal den Schlussstrich drunter ziehen und sagen, warum das alles? Weil das, was Trump hier derzeit macht, und was jetzt weitestgehend verabschiedet ist, ich gehe also davon aus, dass The Big Beautiful Bill tatsächlich dann nur noch vom Präsidenten unterschrieben werden muss, beinahe gar nichts mehr zu tun hat mit dem, wie er seinen Wahlkampf geführt hat. Auch das wäre noch vollkommen in Ordnung und das würde ich Donald Trump nicht vorwerfen. Warum? Weil das Politik sehr häufig so gemacht hat, und zwar linke wie rechte Politik. Also, dass man im Wahlkampf das verspricht, was das Volk hören möchte, das ist ebenfalls keine Erfindung von Donald Trump oder anderen Populisten, sondern das ist gang und gäbe. Das haben wir auch in früheren Jahren und Jahrzehnten gesehen, selbstverständlich auch in früheren Präsidentschaften der USA. Aber immer dann, wenn es besonders laut ist und wenn man schlicht und einfach sich auf die Hinterbeine stellt und sagt, exakt so haben wir es geplant, so wird es durchgezogen und es wird the best of the best of the best, a big America, beautiful und sowieso, dann kann man natürlich auf die Idee kommen, der zieht das hier durch. Selbst wenn es vielleicht sich um Pläne handelt, die gar nicht schlau sind für den Aktienmarkt. Und da kann ich Entwarnung aussprechen. Ich weiß, dass sich die Lager derer, die mittlerweile nicht mehr ganz so begeistert sind von der Politik von Donald Trump, auch in Deutschland, da hat sich einiges verändert. Und warum? Und das ist wiederum das Groteske und so sollte es natürlich eigentlich nicht sein. Man guckt also auf sein Depot und sagen wir mal ganz ehrlich, wie viele machen, ich spreche hier niemanden persönlich an, aber ich weiß, dass so etwas hin und wieder wohl vorkommen kann. Da sagt man also, die Politik gefällt mir oder gefällt mir nicht und dann guckt man auf sein Depot und wenn das Depot steigt, dann sagt man, ich bin zufrieden mit der Politik und wenn das Depot fällt, so wie im April, sagt man, wie kann der Mann nur? Seid doch mal ganz ehrlich, wenn ihr sagt, ich möchte ein stressfreies Leben haben, ich lese Kommentare in den sozialen Medien nicht. Gute Entscheidung, kann ich nachvollziehen. Aber dennoch wird euch die Nachrichtenlage natürlich nicht vollkommen entgangen sein. Diese Bubble der Anleger und dass man letztlich irgendwo einen ganz subjektiven Standpunkt entwickelt und der manchmal auch einfach damit zu tun hat, ob man gerade ärmer oder reicher wird, kann ich alles nachvollziehen. Aber trotzdem muss man natürlich schon ein bisschen lächeln, wenn man überlegt, da ist dann jemand, der sich dieses oder jenes traut. Das bräuchten wir vielleicht auch mal in Europa. Ja, und dann fallen die Kurse wie im April. Was gab es für Kritik? Also ich habe es selten so diametral erlebt. In der Rallye am Anfang können sich alle was abschneiden. Und ich weiß, ich pauschalisiere hier. Aber kaum Kritik in den sozialen Medien an Donald Trump, weil die Kurse gestiegen sind, die Kryptos sind gestiegen und im April innerhalb kürzester Zeit, aufgrund der, na nennen wir es mal Zollgespräche, bricht der Kurs ein. Und was lese ich? Ich kopiere mir die Namen nicht raus, um dann zu belegen, dass da jemand komplett die Lager gewechselt hat oder das Fähnchen im Wind war. Also es geht mir ja gar nicht darum, hier irgendjemanden persönlich bloßzustellen, aber wenn man jemand ist, der hin und wieder Content erstellt und Kommentare liest, dann soll man sich schon wundern, wie schnell sich die Stimmung ändern kann. Wie kann so ein verrückter Mann im Amt und so weiter, und dann steigen die Kurse wieder und dann, naja, vielleicht ist es gar nicht so, das ist Wahnsinn. So darf man seine Geldanlage natürlich nicht strukturieren nach der Tagespolitik in den USA. Wer aber, und das ist die Trump-Falle, über die ich sprechen möchte, sagt, das kann doch nicht gut gehen, dem sei gesagt, Big Beautiful Bill ist nichts Neues. Das ist ein Plan, wie er auch in vergangenen Präsidentschaften hätte kommen können. Im Übrigen dem Plan der ersten Präsidentschaft von Donald Trump gar nicht so unähnlich. Wenn man auf die Fakten schaut, man darf weniger auf die Tweets schauen und darauf, was denn wohl alles passieren soll, sondern man schaut auf die Fakten. Und was ist das Ganze? Es ist ein großes schuldenbasiertes Ausgabenpaket. 3,3 Billionen mit Zinslast relativ schnell auf 4 Billionen wachsend. Die Schuldenobergrenze wird mal gleich mit erhoben, weil ansonsten müsste man sich kurz, hätte man dann wieder eine Haushaltssperre und so weiter. Also, es geht grundsätzlich darum, die USA zu reindustrialisieren. Man könnte quasi von einer Rückkehr der Industrie sprechen, aber mit einer Brechstange, die so nicht funktionieren wird oder noch viel, viel mehr Schulden braucht. Und Schulden sorgen bei vielen für Sorgen. Schulden sind aber erstmal, bis sie es nicht mehr sind, darüber werden wir dann sprechen, was das bedeuten könnte, erstmal nicht negativ für den Aktienmarkt. Ich weiß, das ist immer wieder ein Punkt, der Bauchschmerzen bereitet, wenn man sagt, man kann ja nicht unbegrenzt Schulden machen. Doch, ein Staat kann nahezu unbegrenzt Schulden machen. Die wirtschaftliche Ausrichtung sagt, Amerika sei zu abhängig von China geworden. Der Analyse kann man zustimmen. Ob wir über Pharmaindustrie sprechen, Halbleiter, Batterietechnologie, Energieversorgung. Und offiziell ist Big Beautiful Bill ein Hebel, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Und die Kernziele dieser Reindustrialisierung lauten Förderung nationaler Produktionsstandorte, insbesondere für die eben genannten Sektoren plus Rüstungsgüter, Stärkung der Energieunabhängigkeit, insbesondere auch durch fossile Brennstoffe, steuerliche Anreize für Unternehmen, die die Produktion in die USA verlagern, und Subventionen für strategische Industrien. Die Umsetzung dessen erfolgt allerdings in ganz klassisch protektionistischer Manier mit Strafzöllen, steuerlichen Begünstigungen für US-Produktion, Mischung aus Subventionen und Importbarrieren und einer impliziten Abwertung des Dollars, um Exporte zu stärken. Nichts davon ist neu. In der Ausprägung ist es neu. Aber ob all das so kommen wird, steht überhaupt nicht fest. Was aber feststeht, ist die Neuaufnahme der Schulden. Neue Industriecluster aufzubauen, wenn es denn gelingt. Es gibt dafür praktisch in der Größenordnung überhaupt keine historischen Beispiele. Ich habe es hier schon mal angedeutet. Es gibt erste Studien, die sich damit beschäftigen, wie der Aufbau einer Industrie in einem Land, welches viele dieser Industrien ausgelagert hat, aussehen könnte. Und selbst die Optimisten sagen, es dauert Jahrzehnte. Es fehlen Fachkräfte, es fehlt die Infrastruktur, es fehlen Zuliefernetzwerke. 3,3 Billionen, auch wenn es verdammt viel Geld ist, wäre dennoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein und funktioniert nur, wenn mit einem X-fachen dieses Kapitals auch noch private Investitionen dazu kämen, und es reichen noch nicht mal Investitionen aus den USA selbst. Die ganze Welt muss also in der nächsten Dekade diese Story kaufen. Die Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie, wenn es dann überhaupt zu dieser Reindustrialisierung kommen sollte, wird unter hohen Lohn- und Energiekosten leiden. Subventionen funktionieren ja in der Regel, wenn überhaupt, nur kurzfristig und kaschieren das Ganze. Eigentlich sind Subventionen etwas, was Donald Trump immer zuwider war, obwohl seine gesamte Karriere bis er dann US-Präsident war, er letztlich auf Subventionen und Krediten aufgebaut war. Also der Mann hat ja die größte Lebensleistung Na, muss man schon fairerweise sagen. Wenn du zweimal US-Präsident wirst, dann hast du ja irgendwas richtig gemacht. Dich haben die Leute ja gewählt und ich habe keinen Zweifel daran, dass es eine demokratische Wahl war. Ansonsten hat er eigentlich wirtschaftlich ja einmal das Vermögen seines Vaters durchgebracht. Aber lassen wir das. Konzentrieren wir uns darauf, was hier in diesem Big Beautiful Bill, was drinsteht, beziehungsweise was nicht drinsteht. Private Investoren werden aufgrund dieser Gesetzeslage nicht im großen Stil investieren können. Es ist ausgeschlossen, im großen Stil zu investieren mit einem Return on Invest in 10 Jahren plus. Was Trump immer wieder betont ist, wir werden diese Schulden aufbauen, weil in irgendeiner Form musst du ja erklären, warum du das jetzt anders machen willst, warum du jetzt sehr viel Geld ausgeben willst. Kein Mensch spricht mehr über das Doge-Ministerium, selbst Donald Trump wird nicht mehr gut groß darüber reden. Warum? Weil es völlig egal ist, wie radikal und möglicherweise ja auch, wie wir jetzt schon sehen, schädlich für die Infrastruktur, auch die Verwaltungsinfrastruktur der USA, wie radikal da vorgegangen wäre, würde. Ja, egal wie viel, es wäre ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also funktioniert das Ganze nur, indem ein explosives Wachstum sondergleichen die USA ereilt, überrascht. Das soll ab 2028 kommen. Worauf basiert diese Vision? Produktionsrückverlagerung, die dann Millionen von Jobs schafft. Eben schon hin drauf gewiesen. Subventionierte Jobs letztlich. Die Energiepreise müssen niedrig bleiben. Das ist wahrscheinlich der Punkt, der noch am ehesten kontrollierbar ist, weil die USA mittlerweile einen Großteil ihrer fossilen Brennstoffe selbst fördern können. Es ist aber meines Erachtens verrückt, dass sie dabei gleichzeitig Green Energy zurückfahren, denn selbst Kritiker werden zugeben müssen, wenn Green Energy Infrastruktur erstmal aufgebaut ist, dann ist diese Energie natürlich deutlich günstiger. Und Steuererleichterung für Unternehmen sollen dann die Investitionen fördern. Es gab im Übrigen ein ähnliches Programm, natürlich alles in einer anderen Dimension, schon mal in den 80er Jahren unter Ronald Reagan. Also eine angebotsseitige Wirtschaftspolitik, Supply-Side Economics, bei der Steuersenkungen für Unternehmen und Vermögende das Wachstum ankurbeln sollen. Meines Erachtens und wie immer an dieser Stelle, wenn ich solche Aussagen tätige, darf mir gerne jeder schreiben, der sagt, da hast du aber was übersehen. Google den gern mal. Dieser Trickle-Down-Effekt, der also dann dafür sorgt, dass es der Wirtschaft als Ganzes besser geht, den Unternehmern, die natürlich bei diesem Vorgehen erstmal stinkereich werden, sei ihnen gegönnt. Aber dieser Reichtum soll dann nach unten durchtröpfeln, Trickle-Down durch die Gesellschaft und jeder profitiert dann, auch Joe Average wird also reicher. Es gibt schlicht und einfach keine, mal abgesehen von Volkswirtschaften, die den Übergang aus einer Agrarwirtschaft in eine industrialisierte Wirtschaft schaffen. Das ist ein Effekt, der dann tatsächlich zu einer realen Erhöhung des Wohlstands führt. So wie in China, zumindest mal in nicht ländlichen Gebieten zu sehen. Aber ansonsten gibt es keine Beispiele für diesen Trickle-Down-Effekt. Diejenigen, die davon am meisten profitieren, werden von reich zu ultrareich, so wie wir es auch sehen. Alle anderen werden relativ gesehen nicht reicher, sondern gemessen an der Kaufkraft deutlich ärmer. Das heißt, diesen Mythos des Trickle-Down-Effekt, das ist nun nichts, was Donald Trump hier zum ersten Mal bemüht hat, aber es ist ein Mythos. Kapital fließt eben, gerade wenn es sich um Subventionen handelt, oft nicht in die Produktion, sondern wohin fließt Kapital, wenn sehr viel zur Verfügung steht? Oft in Aktienrückkäufe, in Dividenden, in M&A-Aktivitäten. Die Löhne haben, wenn wir das realwirtschaftlich betrachtet, selbst bei steigender Produktivität stagnieren. Ja, also in den letzten Jahren sind die Gewerkschaften hierzulande etwas stärker als in den USA, wobei auch da in den letzten Jahren sich ja einiges getan hat. Und dann denkt man, ja, mal hier 3% mehr, mal hier 4% mehr, da darf doch keiner jammern. Das ist aber tatsächlich eher ein Ausgleich dessen, was wir hier sehen, das ist kein realer Vermögenszuwachs. Das weiß wahrscheinlich jeder, der irgendwo arbeiten geht unter einem Tarifvertrag. Arbeitsplätze entstehen oft vor allem im Niedriglohnbereich oder außerhalb der Industrie, zum Beispiel im Dienstleistungssektor. Das Problem, dieser Niedriglohnbereich wird in den USA ja derzeit geschwächt. Man könnte auch sagen, das Lohnniveau dort steigt sehr deutlich, was wiederum zu Lasten vieler Unternehmen geht, weil natürlich die Migration tatsächlich ja deutlich zurückgeht in den USA. Und wenn wir über den absoluten Niedriglohnbereich sprechen, dann sind das nun mal genau diese Migranten gewesen, die diese Jobs gemacht haben. Wenn die nicht da sind, dann machen das Amerikaner und die machen das eben nicht für $6 die Stunde. Die Vermögensschere weitet sich in der Folge solcher Programme praktisch immer aus und ich behaupte es einfach, sie wird sich auch diesmal noch weiter ausweiten. Die Assetpreise steigen, reale Einkommen bleiben zurück. Das haben selbst die Amerikaner mehrfach festgestellt. Ja, das Congressional Budget Office, CBO, die OECD, das IWF haben sich diese Effekte wieder und wieder angesehen. Angebotsseitige Steuererleichterungen führen nur dann zu Wachstum, wenn sie mit Bildung, Infrastruktur und Technologieinvestitionen kombiniert werden. Und genau dort wurde der Big Beautiful Bill stark gekürzt. Das heißt also, der hauptsächliche Effekt wird wieder stattfinden, und der lautet Umverteilung nach oben. Sozialprogramme standen im ursprünglichen, zumindest im Wahlkampf, noch mit drin. Ja, das alles basiert ja auf dem, was auf vielen tausend Seiten notiert wurde und was zu America Great Again führen soll. Sozialprogramme wurden aber deutlich gestrichen, verwässert. Das heißt, bezahlte Elternzeit, Kindergeld, kostenlose Bildung, all das stand mit drin, wurde deutlich gekürzt. Die grünen Subventionen wurden massiv eingeschränkt oder direkt an die US-Produktion gekoppelt, was Innovation behindert, eindeutig. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum sich Elon Musk wieder geäußert hat und das alles ganz furchtbar findet. Meines Erachtens, auch wenn ich... Ach, lassen wir meine Meinung zu Elon Musk, auch die ist wahrscheinlich bekannt, zu der Person, seine unternehmerische Leistung bleibt unbestritten, dass der sich jetzt geäußert hat und gesagt hat, das geht gar nicht. Das liegt natürlich nicht daran, dass ihm jetzt die gesamte Gesellschaft mit einmal ans Herz gewachsen ist, sondern dass er allein im ersten Quartal $595 Millionen an Subventionen und CO2-Emissionsausgleichszahlungen bekommen hat. Das ist mehr als der gesamte Nettogewinn. Tesla wäre nicht profitabel ohne diese Einnahmen. Und wenn die natürlich, und das sollen sie, deutlich gekürzt werden, Donald Trump hat echt nichts übrig für E-Autos. Die ganze Welt macht das auch relativ erfolgreich. In den USA wird das ein schwierigeres Thema werden, es wird aber dennoch nicht enden. Nur, das ist ein großes Problem für einen amerikanischen Hersteller. Völlig egal, ob er auf amerikanischem Boden oder auf ausländischem Boden produziert. Und das ist der Grund, warum Elon Musk überhaupt nicht happy ist. Rohstoffe, Industriekonzerne werden absehbar überproportional profitieren. Steuervergünstigungen für fossile Energien, neue Förderrechte werden vergeben. Und die haben ganze Arbeit geleistet, die Lobbyverbände. Sie beeinflussen natürlich die Mittelverwendung stärker als lokale Regierungen oder irgendwelche sozialen Akteure. So, wichtig ist mir hier nochmal zu sagen, das ist nicht ganz neu, dass der Lobbyismus in den USA recht ausgeprägt ist und dass in dem Land, wo du vom Tellerwäscher zum Millionär sich möglicherweise werden kannst, aber sicherlich nicht vom Tellerwäscher zum Präsidenten, weil das wahnsinnig viel Geld kostet, das ist auch nicht neu. Von daher ist es noch nicht mal ein impliziter Vorwurf, es ist nur ein Vorwurf, dass etwas draufsteht, dass es, was am Ende alter Wein in neuen Schläuchen ist. Wo liegt denn jetzt hier die Trump-Falle? Indem man all das, was ich jetzt hier gesagt habe, als Argumente nimmt, um zu sagen, das kann doch eigentlich nicht gut sein für den Aktienmarkt. Das kann im weiteren Verlauf zu höheren Schwankungen führen. Ihr erinnert euch, das habe ich zum ersten Mal ein Jahr oder beziehungsweise schon während der Corona-Zeit gesagt. Hier hat sich etwas nochmal verschärft hinsichtlich der Geldpolitik. Ich erwarte tendenziell volatilere Aktienmärkte. Aber eine steigende Staatsverschuldung wird ziemlich sicher nach einer steigenden Nachfrage nach Anleihen in den USA führen. Die Fed wird hier wahrscheinlich kaufen. Ich weiß, dass das Thema der Zinskurvenkontrolle von mir immer als eines beschrieben wurde, was auf eine gewisse Art und Weise dann ein neues Kapitel aufschlägt. Aber man schaue sich doch die derzeit an. Ob wir jetzt einen Schatten-Fed-Chef bekommen oder es gibt keinen Grund, die Zinsen zu senken. Wenn die Zinsen gesenkt werden, so wie Donald S. Trump sagt, weil er sagt, Inflation spielt ja alles gar keine Rolle mehr, auf 1% in diesem Umfeld, dann wird der Anleihemarkt entweder komplett nach, die Renditen komplett nach oben schießen. Das wiederum geht nicht, wenn man 3,34 später wahrscheinlich noch mehr 5 Billionen refinanzieren muss, einiges sogar recht kurzfristig. Das geht nicht, ausgeschlossen. Ja, müssten die refinanziert werden in den nächsten 24 Monaten, entspräche das in etwa dem US-Haushalt. Das funktioniert auf keinen Fall. Das funktioniert nur bei niedrigeren Zinsen. Und wie können Zinsen dann senken, wenn sie sonst keiner kauft? Durch Zinskurvenkontrolle, das heißt, die Fed selber muss diese Anleihen kaufen. Im großen Stil. Das wird momentan nur als Möglichkeit angedeutet und warum eigentlich nicht? Aber ich habe es euch gesagt, das ist das erste Warnzeichen, wenn man sich fragt, warum eigentlich nicht. Das wiederum ist aber, abgesehen von dieser Volatilität, definitiv das größte Damoklesschwert, nicht für Assetpreise, nicht für Aktien, nicht für Gold, nicht für Bitcoin, wahrscheinlich auch nicht für Immobilien, sondern für Geldwerte. Debasement of Currency, darum geht es. Die Entwertung der Währung. Das wird den Dollar betreffen, da Zinskurvenkontrolle isoliert nur sehr schwer funktioniert. Ansonsten würde der Dollar massiv einbrechen. Das heißt also, der Rest der Welt wird darauf wahrscheinlich reagieren müssen. Ich will nicht von einem Crack-Up-Boom sprechen, das ist zu viel. Aber dass hier natürlich eine Flucht in Sachwerte stattfindet, das ist offensichtlich. Weil die Kaufkraft des Geldes, das ist ja gerade der Sinn dahinter. Ja, dadurch sinken ja die Schulden, zumindest mal nominell betrachtet. Und es muss nun mal nur der Nominalwert zurückbezahlt werden. Die USA sagen ja nicht, wir begleichen auch die Inflation mit aus. Inflation ist strukturell. Aber die Zinsen bleiben politisch gewollt niedrig. Das ist nicht bärisch für Aktienmärkte. Die Liquidität fließt in Assets. Die Aussicht auf Zinskurvenkontrolle und nur die macht die Schulden tragbar. Auf Kosten der Währungsstabilität. Dollarentwertung, Sachwerte gewinnen. Realzinsen negativ, Sachwerte gewinnen. Kreditfinanzierte Spekulation wird dann logischerweise wieder belohnt, Sachwerte gewinnen. Für die Börse könnte das vorübergehend bei allen Sorgen, die da im Hintergrund immer auftauchen und wahrscheinlich auch zu Recht auftauchen, für die Börse ist das ein perfektes Umfeld. Für die Realwirtschaft ist es natürlich eine Illusion von Wohlstand. Denn letztlich wird das getragen von Schulden und Subventionen. Und die wahre Gefahr, die lauert dann nicht an der Börse, sondern die lauert natürlich darin, dass die Hälfte der Amerikaner in Europa ist das Problem dann natürlich auch sofort eines, welches entstehen wird. Ja, wenn auch weniger ausgeprägt, das liegt an unseren Gesellschaften, die wir haben, an der etwas breiteren Mittelschicht. Die wahre Gefahr besteht natürlich, dass ziemlich viele Menschen dann ihre Armut, ihre relative Armut spüren werden. Und in dem Moment, wo die Sachwerte steigen, du aber kein Geld hast, um in Sachwerte zu investieren, also keine Möglichkeit hast, deinen Vermögensverlust auszugleichen, da wirst du irgendwann ziemlich sauer. Und das ist die große Gefahr. Es ist eher eine gesellschaftliche Gefahr. Ansonsten, Big Beautiful Bill ist wirklich ein schöner Name, aber es ist das alte Problem. Unter dem Aspekt, man darf sich Sorgen machen. Aus Sicht eines Anlegers sollte das allerdings nicht dazu führen, dass man aus seinen Sachwerten aussteigt. Eher, dass man darüber nachdenkt, falls man noch einen sehr großen Anteil an Geldwerten hat, diese Geldwerte dann so anzulegen, dass sie vielleicht im Preis schwanken. Das gehört mit dazu und eine gewisse Ungewissheit gehört auch mit dazu. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum so viele Deutsche nicht so gerne anlegen. Aber alles andere bedeutet aus meiner Sicht einen realen Vermögensverlust. So, wie lange habe ich jetzt gesprochen? 2,5 Stunden? 29 Minuten. Ich bin auch echt... Oh. Ich bin ja auch kaputt. Also als Lohn bitte mal diesen Podcast abonnieren. Ich bin am Ende. Wir hören uns aber Donnerstag wieder. Also bitte den Podcast abonnieren. Und ich freue mich natürlich auch über einen völlig euphorischen Kommentar. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns doch wieder beim nächsten Mal. Hoffentlich gesund und munter. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.